Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Der alte Sex Pistols Recke Johnny Rotten ist seit einigen Jahren stolzer US-Bürger. Und im Interview hat er jetzt angekündigt, Trump zu wählen. Mein Kollege von der BBC wollte das zunächst gar nicht glauben.
Quite hard to imagine John Lydon voting for Donald Trump. I don't know, many people might think that.
Well, he's an individual thinker, I'll give him that for a start. He's not the most lovable fella on God's earth. But I cannot see the opposition as offering me anything by way of a solution.
Also Johnny Lydon alias Rotten sieht keine Alternative zu Trump. Dass er als Berufsprovokateur sowas raushaut, das kann man mit mildem Schulterzucken abtun. Aber dass jetzt einer der wichtigsten schwarzen Rapper in Trumps Lager umschlagen könnte, das überrascht weit mehr. Welch merkwürdige Strategie Ice Cube gerade fährt, darum geht's gleich hier im Kompressor. Dass Rapper politisch Farbe bekennen, das ist kein neues Phänomen. Kendrick Lamar zum Beispiel hat mal Präsident Barack Obama besucht. P. Diddy hat 2004 die Vote-or-Die-Kampagne an den Start gebracht, um jüngere Menschen zum Wählen zu bewegen. Jetzt allerdings sprechen wir über den politischen Auftritt eines Rappers, den so wohl wirklich niemand erwartet hätte. Es geht um Ice Cube, Teil der Gruppe N.W.A., die maßgeblich das Genre des Gangster-Rap mitbegründet haben, mit Songs wie diesen. Fuck the Police, einer der bekanntesten Songs von N.W.A. Sogar das FBI bat damals die Plattenfirma, das Album zurückzuziehen. Jetzt kommt also aus genau dieser Richtung von Ice Cube persönlich Wahlkampagnenunterstützung für Donald Trump. Meine Kollegin Azadeh Peshman hat sich den Fall genauer angesehen. Hallo Azadeh.
Hallo.
In welcher Form hat sich denn Ice Cube überhaupt positioniert?
Ja, das Ganze wurde bekannt, als Katrina Pearson, Trump-Beraterin, sich auf Twitter für seine Unterstützung bedankt hat. Und die Unterstützung, die sieht so aus. Also im Grunde war das der Input zum Platinum Plan. Der Platinum Plan, das ist ein Vierjahresprogramm, wo es unter anderem darum geht, 3 Millionen neue Arbeitsplätze für AfroamerikanerInnen zu schaffen. Das Ganze muss man natürlich auch im Kontext von Corona sehen. Die Pandemie hat ziemlich viele Menschen ihren Arbeitsplatz gekostet. Aber er umfasst noch viele andere Maßnahmen, von denen der Präsident Donald Trump vor allem natürlich eine schwarze Wählerschicht erreichen will. In den Wahlen 2016 hat nur 6% dieser Gruppe für ihn gestimmt. Unter anderem soll Juneteenth, der Gedenktag der Befreiung versklavter Menschen in den USA, ein nationaler Feiertag werden und der Ku Klux Klan als terroristische Organisation eingestuft werden. Und Ice Cube, der hat eben dazu seinen Input gegeben und angeblich wurde dann dementsprechend dieser Platinum-Plan angepasst. Man muss dazu sagen, das ist wichtig zu wissen, Ice Cube hat im August den sogenannten Contract with Black America aufgesetzt. Das ist ein Plan für Reformen, um Rassismus zu beenden, vor allem also in erster Linie institutionellen Rassismus. Und diese Reformen umfassen eine Justizreform, eine Polizeireform. Der Anlass war der Tod von George Floyd. Das ist ein Dokument, das auch öffentlich einsehbar ist und an dem auch diskutiert werden soll. Also das ist nichts Finales, das hat Ice Cube auch betont. Aber wie viel Einfluss jetzt dieser Contract with Black America auf den Platinum Plan wirklich hat, das ist eben unklar.
Wie äußert sich denn Ice Cube eigentlich selbst und wie reagieren seine Fans, wie reagiert die ganze Szene?
Ja, die Fans, die waren ziemlich enttäuscht und auch sehr irritiert und haben sich da vor allem auf Twitter dazu geäußert. Viele haben ihn als Sellout bezeichnet, als Heuchler. Wie kann man nur von NWA zu MAGA, also Make America Great Again, kommen, haben viele Fans gefragt. Und Ice Cube rechtfertigt sich, also jede Seite sei die dunkle Seite und er hat dann noch getwittert, wir können uns es nicht leisten, nicht mit denjenigen zu verhandeln, die gerade an der Macht sind, sonst wird sich unsere Situation in diesem Land nie verändern. Unsere Gerechtigkeit ist überparteilich. Mhm. Der Autor Ibram X. Kendi meinte, dass Ice Cube sich selbst belügen würde, wenn er denkt, dass man in der Zusammenarbeit mit Trump Fortschritt für schwarze Menschen erzielen kann, wenn man jetzt für ihn die Stimmen schwarzer Menschen einholt. Gleichzeitig muss man dazu sagen, hat Ice Cube aber auch 2016 getwittert, dass er niemals Trump unterstützen würde. Und jetzt sagt er eben, dass er das auch nicht tut. Also er würde jetzt mit dieser Zusammenarbeit Trump nicht unterstützen und er würde aber auch nicht Joe Biden und Kamala Harris unterstützen. Sagt aber gleichzeitig auch, dass er immer Demokraten gewählt hat. Also irgendwie ist das alles ziemlich widersprüchlich, vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass er sich regelmäßig gegen Polizeigewalt ausspricht und auch für die Belange schwarzer Menschen eintritt, nicht nur in den USA, sondern aktuell auch in Nigeria. Also er hat sich die ganze Karriere über auch gegen die Ideologie White Supremacy ausgesprochen. Deswegen ja, ist das Ganze sehr widersprüchlich gerade.
Azadi, wie würdest du das alles deuten? Hat Ice Cube jetzt tatsächlich die Seiten gewechselt? Also, oder glaubt er wirklich im Bauch des Walfischs was ausrichten zu können? Wo siehst du ihn?
Ich finde das eine ziemlich schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, es kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, was, also der Wahlkampf ist noch nicht zu Ende, was jetzt in den kommenden Wochen passieren wird, wie er sich verhält, wie er sich positioniert. Also mich persönlich irritiert das sehr und ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, wie man sich von dieser Zusammenarbeit mit Trump sich in irgendeiner Weise erhoffen kann, dass es mehr Gleichberechtigung in den USA geben wird. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich bin bei der Autorin Roxane Gay, die gesagt hat, not every table is worth having a seat at. Also es lohnt sich vielleicht auch nicht unbedingt, an jedem Tisch einen Platz zu haben.
Der Rapper Ice Cube unterstützt jetzt offenbar, wenn auch über Bande, das Trump-Wahlkampfteam bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Azadi Peshman hat die Nachricht für uns eingeordnet. Vielen Dank.
Sehr gern.
Dystopien sind das Gegenteil von Utopien, fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählungen, meist mit üblem Ende. Für viele Menschen in Brasilien, besonders Indigene und Schwarze, ist dieser Albtraum mit der Regierung Bolsonaro Realität geworden. Das jedenfalls stellt das Dystopie Sound Art Festival fest, das von heute an in Berlin Konzerte, Ausstellungen und Panels rund um brasilianische Klangkunst bietet. Mitkuratiert hat das Festival die Komponistin und Performerin und Klangkünstlerin Laura Mello. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Laura Mello, Sie haben lange selbst in Brasilien gelebt. Sie haben dort auch studiert, unter anderem Komposition. Ist Brasilien eigentlich so eine Art Hotspot, wenn es um Klangkunst geht?
Ja. Also Brasilien hat eigentlich eine lange Geschichte von Klangkunst. Seit den, sagen wir, 60er Jahre, seitdem diese Generation, die in Bahia, in der Universität von Bahia, beeinflusst von dem eingewandten Philosophen, Komponisten Hans-Joachim Kohlreuter und auch Walter Smetak an der Gründung der Uni mitgemacht haben. Und die haben eine ganze Generation von Komponisten und Künstlern in Brasilien beeinflusst.
Mhm. Wenn Sie jetzt möglicherweise überlegen, wie klingt denn das dann, diese frühe Klangkunst? Wir haben mal ein kleines Beispiel hier mitgebracht, und zwar Walter Smetak. Der war 1937 aus der Schweiz nach Brasilien emigriert, nicht nur Musiker, sondern auch Erfinder. Was würden Sie sagen, das war ja schon doch auch eher so eine Art akademischere Klangkunst. Wie würden Sie das beschreiben? Inwieweit hat er das beeinflusst, was dann nachher in Brasilien als Klangkunst groß wurde?
Ich glaube, Walter Smetak hat sich sehr gut, sagen wir so, integriert in diese spirituelle Welt Brasiliens. Und er hat das Musikmachen und Komponieren als wirklich als Ritual betrachtet. Ich glaube, wenn man diese Seite, was er total mit der brasilianischen Urvölker verbindet, wenn man das nicht in Betracht nimmt, dann versteht man Walter Smetak nicht ganz. Er hat Klangskulpturen geschaffen, die er Plásticas Sonoras genannt hat. Es sind teilweise ein Körper von einem Cello, was er dann eine Cabasa, das ist diese Kürbis, die man als Klangkörper verwendet, mit Saiten konstruiert. Und die waren hier in Berlin in der DAD-Galerie ausgestellt. Da habe ich sie auch zum ersten Mal gesehen. Also, wie klingt es? Das muss man wirklich ein bisschen mehr über brasilianische Spiritualität und Religionen, Rituale verstehen, glaube ich.
Wenn wir jetzt auf brasilianische Klangkunst schauen und mal eben hier so eine Art Rundumschlag planen, dann fehlt vielleicht auch noch mal so ein bisschen genau der andere Pol. Also Smetak ist vielleicht der akademische Teil, aber dann gibt es jemanden wie das Duo Dodo e Osmar. Ja. Und hier hören wir mal einen Ausschnitt aus ihrem Song El Trio Elettrico. Das ist so ein richtiger Karnevalssong. Also da explodiert die Stimmung. Warum würden Sie das überhaupt als Klangkunst fassen? Was ist daran Klangkunst?
Ja, wenn man weiter in dieser Idee der Konstruktion von Instrumenten denkt. Dodo Osmar, der eine war Elektriker, der andere war Metallarbeiter. Der Osmar hat ganz gut Bandolin spielen können. Und sie haben dann sich ausgedacht, ein Instrument, was eigentlich einfacher zu handhaben war, haben einfach eine Gitarre ohne Körper, beziehungsweise also parallel zu der Entstehung der elektrischen Gitarre entstand auch dieser Pau Elettrico, was eigentlich nur der Hals der Gitarre und mit Pickups. Und die haben teilweise gelesen, dass sie sogar an der Autobatterie angeschlossen haben. Und deswegen auch die Idee, weil die waren auch auf einer Insel, die auch in der Nähe von Salvador ist, Taparica, wo es keinen Strom gab. Und dort haben sie dann nächtelang gefeiert mit dieser Möglichkeit der Verstärkung und eine Gitarre für mehrere Leute auf Ort. Und eigentlich habe ich auch gelesen, dass die Inspiration für diese Konstruktion war einmal ein Konzert, wo eine klassische Gitarre verstärkt worden ist und ganz viel Feedback entstanden ist. Und die waren so enttäuscht und sie dachten, da muss man irgendwas machen. Die wollte eigentlich gescheit die Gitarre verstärken.
Das ist sehr niedlich. Jetzt muss ich Sie mal fragen, Laura Melmu, Sie selbst arbeiten ja viel mit Sprache. In Ihren Werken gibt Sprache auch oft sowas wie eine Struktur. Bilde ich mir das ein oder ist es vielleicht auch kein Zufall, dass sich das Portugiesische so besonders gut eignet, um klangkünstlerisch damit zu arbeiten? Weil für unsere Ohren klingt Portugiesisch ja so ausgesprochen weich und melodisch und aber auch schon an sich so musikalisch, oder?
Ja, also ich glaube, in Deutschland gibt es auch Dialekte, die auch melodischer klingen. Natürlich, damit arbeite ich schon, weil ich glaube, dass für mich ist Sprache auch Musik. Und die portugiesische Sprache ist auch sehr unterschiedlich innerhalb Brasiliens. Und auch interessanterweise sind auch viele Kleinkünstlerinnen in Brasilien an Sprache interessiert, widmen sich auch diese auch Kommunikationsthemen allgemein, auch weil es so von einem Bundesland zum anderen man schon einen melodischen Unterschied merken kann.
Frau Melu, ich habe vorhin ja ganz kurz schon erwähnt, dass es natürlich in diesem Festival viel auch um Politik geht. Und da gibt es viele Beispiele, wie der Alltag in Brasilien in dieses Festival reinragt. Ich würde vorschlagen, wir hören noch mal einen Ausschnitt, der mich sehr besonders beeindruckt hat.
Quando eu escuto o som de berrante, meu pensamento muito longe vai, me vem na mente o passado.
O estado de São Paulo, com a regulamentação através de João Dória ontem, e nós temos um apoio de um presidente da República, de um governo federal. Isso é uma conquista incrível. Meu pai, obrigado pela oportunidade que o senhor está nos dando de trazer o nosso presidente, um homem de fé, um homem de Deus.
Ein Ausschnitt aus dem Klang des Videos Vivian Kakuri und Gustavo von Haas.
Wie würden Sie das beschreiben, was hier passiert?
Ja, also Vivian Kakuri und Gustavo von Haar bringen ein langes Video, was einen überwältigenden Überfluss an Bilder thematisiert, was zu einer bestimmten Kultur, das ist die Kultur des Sertanejos, Musik und auch Lebensart, ähnlich wie Country und Cowboys, aber auch sehr viel natürlich Fleischkonsum und große Farms mit Rindzüchtung und auch was alles drum und dran, Monokulturen und Pharmakonzerne, so die in einem Riesenteil von Brasilien sehr viel Soja anbauen, auch für die Fütterung von den Tieren. Das mit einem sehr Augenzwinker-Humor, was auch zur brasilianischen Kultur gehört. Der Kontrast, was eine fröhliche, reiche Kultur, eine super Partykultur im Hintergrund steht, die Zerstörung der Natur, steht zum Teil auch Sklavenarbeit immer noch und steht eben diese Fraktion des Kongresses, die man BBB nennt, Boi Bala Bíblia, Und die sind schon seit ganz vielen Jahren da, dass egal welche Regierung, welcher Präsident da steht, er muss mit diesen Leuten verhandeln. BBB steht für Waffenindustrie. Ja, das ist auch thematisiert im Video, Waffenindustrie. Biblia, also Bibel. Und das andere Boi heißt Rind, also Rindtüchtung.
Also auch das wird akustisch dargestellt auf diesem Festival. Insgesamt 22 Installationen gibt es, jede Menge Konzerte, Performances, außerdem sogar 2 Soundwalks entlang der Spree, noch bis zum 1. November zu finden beim Dystopie Klangkunstfestival im Gebäude der Alten Münze. Laura Melou hat das Programm mitkuratiert. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat das polnische Ehepaar Stefania und Jan Buchala posthum mit dem Titel Gerechte unter den Völkern geehrt. Sie hatten während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg den damals 9-jährigen Roman Polanski versteckt. Der Regisseur sagte bei der Ehrung im polnischen Gliwice:
Ich habe 2-mal den Ort in der Nähe von hier zwischen Gliwice und Krakau besucht. Er heißt Wysoka. Dort gab es nicht mehr das mit Stroh bedeckte Haus, in dem die Buchałas lebten. Und bis vor wenigen Monaten wusste ich nicht, dass es irgendwo in Polen noch den Enkel von Frau Buchała gibt, die ungewöhnlich edelmütig war, religiös, ganz anderer Religion als der kleine Junge, den sie beschützte.
Für seine verstorbenen Großeltern nahm deren Enkel Stanislaw Buchala die Auszeichnung entgegen. In Chemnitz öffnet heute das Stefan-Heim-Forum. Es soll Leben und Werk des in der sächsischen Stadt geborenen Schriftstellers weiter erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Heim, der 2001 im Alter von 90 Jahren starb, kam aus einem jüdischen Elternhaus und war Anfang der 1950er Jahre aus den USA in die DDR gegangen. Sein Roman 5 Tage im Juni über den Volksaufstand am 17. Juni 1953 durfte er nicht publizieren. 1976 protestierte er gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. 1994 war er Alterspräsident des Deutschen Bundestages. 5 Aufnahmen, die von Deutschlandradio koproduziert wurden, sind mit dem Opus Klassik ausgezeichnet worden. Damit werden neue Einspielungen klassischer Musik prämiert. Einen Preis erhielten Annika Treutler und Cameron Carpenter für die Konzerteinspielung Klavier bzw. Orgel. Detlef Glanert wurde als Komponist des Jahres geehrt und das Gesamtwerk von Heinrich Schütz als editorische Leistung des Jahres. Außerdem wurde Gossek von Viktor Ullmann als sinfonische Einspielung des Jahres ausgezeichnet. Holger Hettinger, Musikchef von Deutschlandfunk Kultur, zeigte sich erfreut.
Ich persönlich finde diese Auszeichnungen sehr wichtig, weil diese Zeiten, wo man so im stillen Kämmerlein seine CD produziert hat und gesagt hat, naja, ich weiß ja, dass die gut ist und was die anderen dazu sagen, ist mir im Prinzip egal. Das kann man sich eigentlich nicht mehr erlauben. Das finde ich auch relativ selbstvergessen, so eine Haltung. Deswegen finde ich das sehr schön, dass hier nochmal eine Bestätigung durch eine Jury oder auch durch einen Markt erfolgt.
Verliehen wird der Opus Klassik am Sonntag im Konzerthaus Berlin.
Der Streamingdienst Apple Plus, der steht derzeit noch klar im Schatten von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Aber seit Wochen arbeitet Apple Plus an einer neuen Qualitätsoffensive. Sofia Coppolas neue Komödie On the Rocks zum Beispiel, die kann man nicht nur im Kino sehen, sondern schon ab nächster Woche auch dort. Bei Apple Plus. Anderes Beispiel, die israelische Serie Teheran. Die handelt von einer Mossad-Agentin, die undercover ins Feindesland eingeschleust wird, in den Iran, um dort von dort aus einen Militärschlag gegen das Atomprogramm vorzubereiten. Doch, Kell, Überraschung, so ganz reibungslos verläuft ihre Mission nicht. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann, der hat die neue 8-teilige Serie bereits in Gänze gesehen und ist jetzt mein Gast. Hallo Jörg.
Hallo.
Warum versucht Apple Plus ausgerechnet mit einer israelischen Serie zu punkten?
Also Israel ist wirklich im Serienfeld eine Art Seriengroßmacht. Es gibt wohl kaum ein Land, von dem so viele Serien kopiert und geremaked werden, um mal ein Wort zu erfinden. Homeland beispielsweise, in Treatment, The Affair, aber auch Euphoria, der im vorigen Jahr bei HBO sehr erfolgreich lief und hier bei uns auf Sky. Das sind alles US-Remakes von original israelischen Serien. Apple bereitet zurzeit 2 weitere Remakes israelischer Serien vor. Und das ist insofern auch verständlich, weil es gibt ja kaum ein Land, in dem es so viele innere Widersprüche gibt, allein zwischen Orthodoxen und Nicht-Orthodoxen, allein zwischen israelischen Juden und israelischen Arabern und. Das Land ist bedroht, fühlt sich bedroht, hat eine sehr schlagkräftige Armee und einen sehr schlagkräftigen Geheimdienst, die auch nicht immer mit den feinsten Methoden arbeiten. Also das ist eigentlich ein super Stoff für Drehbuchautoren und für Regisseure, um daraus komplexe und spannende Serien zu stricken.
Ich habe so ein bisschen ja schon die Handlung skizziert. Betreten die Macher auch erzählerisches Neuland?
Insofern, weil diese Serie, Entschuldigung, also es geht eben darum, dass diese Mossad-Agentin, die da eingeschleust wird und Hackerin, die ist iranstämmig. Also die spricht dann zum Beispiel auch Farsi. Mhm. Und sie muss im Land bleiben, weil ihre Mission erstmal so nicht funktioniert und muss zum Beispiel Kontakt zu der Familie aufnehmen, die eigentlich den Kontakt zu ihnen abgebrochen hat, weil ein Teil der Familie nach Israel emigriert ist, ein anderer Teil blieb im Iran. Und es ist insofern spannend, dass man ein ganz anderes Bild vom Iran bekommt, als es Israelis normalerweise bekommen. Normalerweise ist der Iran der große Böse. Mhm. Und hier sieht man auch andere. Man sieht hier auch man sieht Politaktivisten, man sieht Hacker, man sieht Anarchisten, die eine Kommune betreiben, man sieht gleichgeschlechtliche Liebe. Also man sieht ganz andere Dinge, die man normalerweise zumindest als Israeli mit dem Iran verbindet. Und hier wird auch ein bisschen die Zivilgesellschaft gezeigt und nicht nur der Unterdrückungsapparat, der kommt natürlich auch vor, aber es ist ein vielschichtiges Bild.
Moshe Sonder kennen wir schon als Schöpfer von Fauda. Der hat hier das Buch geschrieben, diesmal eben mit einer weiblichen Heldin und Agentin. Das bietet ja geradezu die Zutaten für vielleicht auch einen Schuss Romantik, der sich da zu der klassischen Spionageserie gesellt. Durch diese Heldin, gibt es da vielleicht wirklich noch einen neuen Blickwinkel?
Ich finde schon. Also sie ist auch nicht die einzige weibliche Figur. Es gibt da mehrere wirklich ganz spannende Nebenfiguren, auch unter den iranischen Frauen. Und dadurch bekommt das so eine gewisse Vielschichtigkeit, weil man kann israelischen Serien durchaus vorwerfen, so ein bisschen sehr Adrenalin- und Macho-mäßig daherzukommen. Und Frauen sind da meistens nur Staffage oder eben genauso gute Kerle wie die Männer auch. Das ist hier ein bisschen anders, weil sie sehr viel komplexer ist, weil sie eben auch diesen Hintergrund hat. Sie stammt ja ursprünglich aus dem Iran. Dadurch bekommt sie auch so eine gewisse Melancholie. Sie ist ganz jung, sie ist gerade mal 28, es ist ihre erste große Mission, sie macht noch viele Fehler, sie hat auch nicht diesen blinden Loyalismus und stellt den Geheimdienst immer über alles, sondern sie versucht durchaus noch als Frau, als Mensch mit ihrem gesunden Menschenverstand auf gewisse Probleme zu reagieren und all das führt eben dann dazu, dass es immer mehr auch eine Charakterstudie wird, nicht nur von ihr, sondern auch von den anderen und über so eine reine Spionageserie dadurch hinausgeht.
Das hört sich alles in allem ziemlich begeistert an.
Ich bin total begeistert von der Serie, die in den ersten Folgen noch sehr, sehr spannend ist, noch mit sehr viel Thrill arbeitet, aber dann ruhiger wird, komplexer wird. Dann kommt der Iran, bekommt eine viel größere Rolle, auch die inneren Widersprüche des Irans selber. Und da eben die Serie hauptsächlich auf Farsi gedreht ist beispielsweise und nur wenig Hebräisch und Englisch zu hören ist, bekommt das eben auch so eine ganz andere Authentizität und es wird auch von Exil-Iranern alles gespielt.
Sagt Jörg Taschmann über die israelische Serie Teheran, Teil einer großen Offensive, mit der sich der Streamingdienst Apple Plus gerade profilieren möchte. Herzlichen Dank.
Gerne.
1968 wird im petrochemischen Kombinat der Stadt Schwedt die WTR, die wissenschaftlich-technische Revolution, geprobt. Kybernetik heißt das Zauberwort. Man träumt von dem, was Heiner Müller die Hochzeit von Mensch und Maschine nennt. Von der Vernetzung und Steuerung der Produktion in Echtzeit. Das Theaterstück Horizonte von Gerhard Winterlich dreht sich um genau diese Vermählung und jetzt überführt das Theaterkollektiv And Company and Co. gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern des Arbeiterinnentheaters Schwedt den Stoff ins Hier und Jetzt. Genauer gesagt ins Hau, ins Berliner Theater Hebbel am Ufer. Alexander Karschenjahr ist Theaterwissenschaftler, Performer und Mitbegründer des Theaterkollektivs And Company in Co. Willkommen im Kompressor.
Hallo.
Sowohl das Stück als auch der Autor Gerhard Winterlich sind ja ziemlich in Vergessenheit geraten. Wo und wann hatte dieses Stück denn mal sowas wie eine Hochzeit?
Ja, das Stück kann man eigentlich gar nicht kennen, denn es ist nie veröffentlicht worden, außer aus Dokumenten oder eben durch Heiner Müller. Der hat das Stück nämlich bearbeitet und unter einem anderen Titel veröffentlicht. Das bei Heiner Müller ist es das Waldstück. Das hat er nach dem Auftrag von Benno Besson bearbeitet. Benno Besson war nämlich so begeistert von dieser Arbeit, als er die in Schwedt gesehen hat. Er hat auch schon mitgewirkt, dass er gesagt hat, das hätte ich gerne auch für die Volksbühne. Er hat 1969 die Volksbühne eröffnet als Oberspielleiter, auch die Leitung übernommen. Und hat dann seine ganze erste Spielzeit unter dieses Motto gestellt. Und so kommt man dann eben auf dieses Stück Horizonte und das Arbeitertheater in Schwedt.
Wow. Okay, jetzt sind also zentral einerseits die Geschichte der Kybernetik, aber natürlich auch dieses petrochemische Kombinat in Schwedt. Das war ja wirklich so eine Art Silicon Valley der DDR. Schwedt in der DDR, die Stadt der Zukunft. An was für eine Art digitaler Revolution wurde da denn gearbeitet? Wie sollte die aussehen?
Ja, das Besondere war, was uns vorher nicht bewusst war, und das haben wir dann erfahren von Zeitzeugen, die selber daran beteiligt waren, die als Programmierer dort gearbeitet haben, in diesem petrolchemischen Kombinat. In Schwedt wurden eben das allererste Mal in der DDR Rechner miteinander vernetzt. Und zwar genau in dieser Zeit, 68. Und der Wunsch war damals, eigentlich im Westen wie im Osten, in den späten 60ern, auf eine Hoffnung auf eine Automatisierung der Produktion. Dass man plötzlich die Werke eben ohne Menschen würde laufen lassen können. Und die Frage war dann, was passiert dann mit den Menschen? Und da hatte eigentlich das Arbeitertheater schon eine praktische Antwort parat, zu spielen neben Theater.
Jetzt arbeitet Ihre Produktion zusammen, also Ihr Theaterkollektiv, gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern dieses ArbeiterInnen-Theaters Schwedt. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
Dann wäre das kybernetische Kollektiv Sozialismus, das sozialistische Kollektiv Kybernetik wäre dann an die Macht gekommen und die hätten dann dafür gesorgt, dass wir alle glücklich werden. Und weil das nicht geklappt hat, weil diese Betonköpfe ihr eigenes System erhalten wollten und nicht mit uns Selbstregulierung machen wollten, deswegen...
Das sind also Männer und Frauen, die das noch am eigenen Leib sozusagen miterlebt haben. Wie ging das in der gemeinsamen Arbeit? Waren da vielleicht auch die Vorstellungen doch sehr unterschiedlich?
Ja, diese junge Stimme, die wir da gehört haben, die ist von Luise Meyer, der Autorin, die Mirx-Maschine geschrieben hat. Mit der haben wir auch schon früher gearbeitet. Das war ein sehr toller Austausch, denn das war wirklich so ein Projekt zwischen den Generationen. Wir haben uns wirklich extrem intensiv miteinander vernetzt und verbunden mit den ehemaligen Arbeiterschauspielern und vor allem Schauspielerinnen, die das Stück damals entwickelt haben, die uns viel von ihrem Leben erzählt haben und teilhaben lassen und die auch großen Spaß daran hatten, jetzt eben nochmal auf die Bühne zu gehen.
Und wie haben Sie überhaupt miteinander arbeiten können jetzt in diesen unter erschwerten Bedingungen? Denn wahrscheinlich sind ja viele der Schauspielerinnen und Schauspieler auch nicht mehr so ganz, ganz jung und gehören zur Risikogruppe, oder?
Genau, das sind also alles unglaublich schwierige Bedingungen. Vor anderthalb Jahren, als wir anfingen zu recherchieren, hat man noch keine Ahnung gehabt, was passieren würde. Wir haben im Frühjahr erstmal nur virtuell geprobt über Zoom, aber da diese Menschen alle sehr technikaffin sind, eine sehr positive Haltung der Technik gegenüber haben, war das ehrlich gesagt auch gar nicht so ein Problem. Es war dann sehr schön, als man sich jetzt im Sommer dann endlich mal live treffen konnte und man hat es wirklich Teil von gegenseitig von dem Leben geworden.
Alexander Kaschen, ja, wenn wir jetzt heute Abend die Premiere erwarten, ist das dann eher ein Blick zurück oder ist das dann wirklich so eine Art Transformation dieser alten Idee ins Heute beziehungsweise sogar in die Zukunft?
Ja, wir haben das natürlich versucht, in die Zukunft zu verlängern. Wir reden zwar nicht mehr so von Kybernetik und haben nicht mehr diesen Hype um die Kybernetik, aber wir leben das insofern, dass das Internet zu unserer täglichen Infrastruktur einfach dazugehört. Und solche Wörter wie Feedback, das ist kybernetisches Vokabular, das ist in die Alltagssprache eingegangen und viel funktioniert eigentlich auf dieser Grundlage. Insofern geht es um das Hier und Jetzt, aber auch um die Frage, was wird aus uns, wenn wir uns alle optimieren und irgendwann vielleicht eben in der Produktion gar nicht mehr gebraucht werden.
Neue Horizonte, Eternity für alle, die Premiere des Theaterkollektivs End Company & Co. gemeinsam mit Mitgliedern des Schwedter ArbeiterInnen-Theaters heute Abend um 19 Uhr im Hau, im Hebbel am Ufer in Berlin. Vielen Dank, Alexander Kaschnia, und toi 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 für heute Abend.